Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 30. November, 7.07 Uhr. Höchste Zeit für eine neue Woche mit Stand jetzt.
Für euren ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr mit dabei seid.
Und wir haben wie immer diese Themen, die Stand jetzt, zumindest das, was wir denken, das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, was haben der 9. Spieltag der Bundesliga und der Black Friday gemeinsam?
Wie lief der Auftakt in der Biathlon-Weltcup-Saison?
Was treibt die Big Wave Surfer nach Portugal?
Außerdem erinnern wir an die Vorgängerin von Steffi Graf als deutsches Tennisass und an das erste Länderspiel der Fußballgeschichte.
Wir können ja hier in unserer kleinen, aber feinen Sendung nur eine kleine Auswahl des Sportgeschehens vom Wochenende abbilden. Da war ja wieder extrem viel los. Wir mussten uns ein bisschen was raussuchen, aber wir reißen nochmal den Rest, was auch noch passiert ist und auch noch durchaus bemerkenswert ist, mal kurz an. Das Comeback im Boxen zweier Legenden, Tyson gegen Roy Jones Jr., da haben wir ja am Freitag schon drüber berichtet, das endete letztlich unentschieden. Und bemerkenswert war, dass, wir haben ja über die Börse letzte Woche schon gesprochen, dass die Börse dann am Ende, zumindest von Seiten Mike Tysons, dann auch für einen guten Zweck gegangen ist oder an den guten Zweck gegangen ist. Insgesamt 10 Millionen Dollar.
Also da muss ich sagen, dafür hat er mal den ein oder anderen Haken auch einfangen dürfen, wobei Mike Tyson bärenstark war, muss man sagen. Er muss wohl immer noch eine unfassbar starke Schlagkraft haben. Also das war gar nicht so ein Rummelplatzboxen, wie wir das vielleicht am Anfang sogar gedacht haben. Muss man sagen, vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht war es ein kleiner Gimmick in der Sportgeschichte.
Das auf jeden Fall. Mal gucken, ob jetzt jemand noch einen, Achtung, Hangover hat.
Wir schauen mal in die Formel 2. Da hat Mick Schumacher seine Führung in der Gesamtwertung nach einem 7. Platz in Bahrain ausbauen können. Da fällt die Entscheidung über den Saisonsieger in den nächsten beiden Rennen. Anders als in der Formel 1, da steht der Weltmeister ja schon fest. Lewis Hamilton gewann auch wieder jetzt in Bahrain, aber das echte Weihnachtswunder, so möchte ich es jetzt mal titulieren, passierte weiter hinten im Feld. Romain Grosjean knallte mit 200 Stundenkilometern dramatische Bilder in die Leitplanke. Das Auto wurde in zwei Teile gerissen, ging sofort in Flammen auf. Der Franzose konnte sich wie auch immer aus dieser Flammenhölle befreien. Der schwerste Unfall seit vielen, vielen Jahren in der Formel 1, dass da nichts weiter passiert ist als möglicherweise ein paar angeknackste Rippen, und er hat auch den Schuh verloren, als er aus dem Auto gestiegen ist, und da hat er ein paar Brandverletzungen, aber weiter ist nichts passiert. Das war unfassbares Glück.
Unfassbare Bilder, also da lief es mir kalt über den Rücken, als ich das gesehen habe. Nach 27 Sekunden ist er aus dem Wrack draußen gewesen, man kann wirklich sagen zum Glück, denn wenn er 8 Sekunden länger drin gewesen wäre, dann wäre es wirklich eng geworden. 35 Sekunden hält nämlich das Material, das Spezialmaterial seines Rennanzuges, allgemein der Rennanzüge in der Formel 1, nämlich solchen Brandtemperaturen wirklich stand. Also da hat er schon wirklich, wirklich Glück gehabt. Apropos Glück und Wunder, lass uns das mal zur Frage des Tages machen. Was war denn das größte Sportwunder aller Zeiten? Ich würde mal sagen, zwei Meinungen, wie immer von uns, in jeweils 40 Sekunden, und du fängst mal an.
Ganz schwer. Ach, in der Fußballgeschichte, Nomen est Omen, vielleicht das Wunder von Bern, der 54er Weltmeistertitel, aber sicher in Sachen Fußball auch 98 Champions League Sieg Manchester United. Die haben den Bayern in der Nachspielzeit noch den Titel aus den Händen gerissen. Ansonsten würde ich sagen, der Sturz des Herminators Hermann Mayer bei den Olympischen Spielen in Nagano 1998. Beim Abfahrtslauf kam der unzerstörbare und damals unbesiegbare Österreicher in der S-Kurve aus dem Gleichgewicht, flog 70 Meter waagerecht durch die Luft. Erst der dritte Sicherheitszaun konnte ihn stoppen. Unfassbares Glück für Hermann Mayer, aber er hat sich nur leicht am Knie und an der Schulter verletzt. Aber was wirklich das Wunder ist, 3 Tage später holte der Gold im Super-G, und es reicht nicht, dann auch noch im Riesenslalom Gold. Unfassbar. Das Schicksal wollte es, dass alle Stürze ihm nichts anhaben konnten, aber erst ein Motorradunfall 2001 seine große Karriere beendete. Und wie ist bei dir?
Das habe ich übrigens live gesehen damals. Ich bin in Nagano tatsächlich für solche Entscheidungen aufgestanden damals. Also das war auch also grauenhaft,
unfassbar.
Dieser Sturz.
Aber unfassbar, das ist echt, dass man das überleben kann. Ich meine, der muss doch auseinanderbrechen, wenn der aufknallt. Und damals, das war 1998, da hat es ja auch noch nicht diese Sicherheitsvorkehrungen so mit diesen Protektoren etc. gehabt. Unfassbar, unfassbar.
Seitdem heißt er ja Herminator.
Und zwar mit Recht, ja?
Ja,
völlig mit
absolut.
Recht. Naja.
ja, was habe ich als Sportwunder zu bieten? Es gab so viele. Also das Größte, was ich selbst bewusst miterlebt habe und was mich damals extrem beeindruckt hat und auch nachhaltig offenbar, Michael Chang 1989 gegen Ivan Lendl im Achtelfinale der French Open. Da war alles drin. Chang, 17 Jahre alt, krasser Außenseiter gegen die Nummer 1 der Welt, liegt 0-2 nach Sätzen hinten, dreht das Match, erzwingt den fünften Satz, wird dann von Krämpfen geplagt, kann kaum noch laufen, setzt sich während der Seitenwechsel nicht mal mehr hin, weil er meint, er kann vielleicht nicht wieder aufstehen. Dann serviert er von unten, gewinnt am Ende nach fast 5 Stunden. Lendl völlig fertig, konnte es nicht fassen, dass er da von einem Invaliden geschlagen wurde. Und Chang, der gewinnt am Ende tatsächlich das Turnier. Das war wirklich ein Wunder. In Grand Slam ist gesprochen, dann zwar ein One-Hit-Wonder, aber schon eine richtig, richtig geile Nummer.
Und da war ich live dabei, also nicht vor Ort, aber doch am Fernsehschirm, und zwar in unserem Tennis-Clubhaus. Damals auch eine große Zeit für mich des Tennisspiels, und das haben wir uns alle, meine ganze Mannschaft, angeguckt. Wir hatten da selbst ein Gruppenspiel, unfassbar. Der hat immer so Mondbälle gespielt und wir dachten, das gibt es doch gar nicht, aber das hat den Lendl so zermürbt, unfassbar, der war völlig aus der Fassung. Also das ist, ja, großes Tennis damals, muss man sagen. Wenn auch dramatisch, aber doch dann irgendwo groß. Und was denkt ihr so?
Ist die Sägespäne aus der Tasche geflogen, dem guten Ivan Lendl.
Oh ja, allerdings. Ja, das war auch einer der erste überhaupt, der mit Sägespäne, naja gut, also Ivan Lendl, ne? Sehr, sehr eigener Typ. Wie ist es bei euch? Was denkt ihr? Euer persönliches Highlight in der Sportgeschichte? Was war das größte Wunder? Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht sehr gerne an die 0331-298-5028. 0331-298-5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt sie mit den Worten Stand jetzt und sagt uns euren Namen und danach euer größtes Sportwunder.
Und bei uns folgt der Blick zurück auf den 9. Spieltag der Bundesliga in 90 Sekunden plus Nachspielzeit. Vorsicht, das Ganze könnte Ironie enthalten.
Stand jetzt aktuell.
Der 9. Spieltag, ein Spieltag wie ein Black Friday Weekend, mehr fürs Geld, Tore im Dutzend billiger und einige Ladenhüter mutierten plötzlich zu Topsellern, also so richtig viel
Rammelbammel, ratatatata.
Und davon einiges. Beim Werder-Spiel die vierfache Ausbeute der letzten Werder-Duelle und bei Union, da glänzte ein Rebuy mit Gebrauchsspuren vom Abverkauf der letzten Saison mit 2 Toren.
Da ziehe ich die Mütze. Wer war denn der scharfe Schütze?
Max Kruse war's. Der war umständehalber auf dem türkischen Basar abzugeben gewesen und jetzt würde er plötzlich Liebhaberpreise bringen. Unions Wertanlage quasi. Bares für Rares gibt's da jetzt.
Oh, das finde ich ganz spannend.
Aber natürlich nicht für rare gute Leistung. Die 2020er-Charge von David Alaba zum Beispiel weist erhebliche Mängel auf. Da muss man wohl noch mal was am Preis tun. Der gute Ruf der Marke leidet. Wie beim BVB, der am Black Friday Weekend Etikettenschwindel betrieb, nur eine chinesische Nachbildung auf den Marktplatz warf. Das war quasi Haaland-Chassis, aber Schiebermotor.
Wenn scheiße läuft, läuft scheiße.
Und zwar richtig, gegen diese limitierte Outlet-Version des BVB wirkte dann plötzlich sogar ein abgegriffener Warehouse-Deal wie der 1. FC Köln attraktiv. Topseller bleiben derweil die Bayern, aber in den Bewertungen, da häuft sich Kritik. Nicht ganz dicht hinten, Bayern-Abwehr nur ein Mängelexemplar. Lediglich Manuel Neuer verhindert eine 3-Sterne-Bewertung. Das ist schon Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Apropos Klagen, Schalke, Auslaufmodell. Will keiner mehr haben, kauft kein Zeug, das ihr nicht braucht, hat Greta Thunberg gesagt. Bei Schalke fällt es momentan nicht schwer, das Portemonnaie stecken zu lassen.
Das Ding ist schlecht.
Na, schlecht ist nicht.
Doch, das ist kaputt.
Hallo, können wir uns wieder ein bisschen beruhigen? Jetzt ist es vorbei.
Stand jetzt aktuell.
Seit diesem Wochenende steht uns nun also das volle Wintersportbrett zur Verfügung. Alle großen Wintersportarten sind jetzt in ihre Weltcup-Saison gestartet. Besonders gut natürlich die Skispringer und Markus Eisenbichler. Der hat schon 2 Weltcups gewonnen, einen 3. Sieg nur knapp verpasst. Wir gucken aber mal jetzt genauer auf die Biathleten. Die haben in Kontiolahti ihren Saisonstart gehabt. Und bei den Männern über 20 Kilometer gab es da einen Doppelsieg der Norweger Holmler Grell vor Tinjes Bø und Erik Lesser, und im Sprint siegte Tinjes Bø vor Samuelsen und Paul Siluma, den Schweden. Bei den Damen gewannen Viera vor Hermann und Skottheim über 15 Kilometer und im Sprint hieß die Reihenfolge Öberg vor Reiseland und Knotten. Wir lassen uns diesen Auftakt, was ich als Ergebnisse euch eben vorgetragen habe, in diese Saison mal einschätzen von Sebastian Mühlenhof. Der ist der Moderator des neuen Talkathlon-Biathlon-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Sebastian, wer waren denn aus deiner Sicht die positiven Überraschungen beziehungsweise die Gewinner des Wochenendes?
Wenn wir mit den Überzeugungen des Wochenendes anfangen, müssen wir über Johannes Tinjes Bø reden. Im Vorhinein hat er nicht die besten Leistungen gezeigt bei den Testwettkämpfen, Aber am Wochenende war er mal wieder ja, absolut überragend, das muss man ganz klar so sagen. Zweiter im Einzel, hat über 40 Sekunden auf den Sieger gut gemacht, der ja fehlerfrei gewesen ist im Gegensatz zu Johannes Bö. Das ist eine überragende Leistung gewesen und dann im Sprint am Sonntag ja, nicht zu schlagen gewesen, 44 Sekunden Vorsprung. Also er ist wieder in einer bestechenden Form und es deutet wieder alles darauf hin, dass er derjenige sein wird, den man schlagen muss, wenn man ja den Gesamtweltcup gewinnen will. Das ist wieder eine überragende Form. Ansonsten auch bei den Männern stark waren Quentin Fillon-Maillet, der ja neue starke Mann im französischen Team, Platz 6 im Sprint, Platz 4 im Einzel. Sind die Leistungen von ihm Erwartungen? Hat natürlich vielleicht ein bisschen schade, dass es bei ihm nicht zum Podest gereicht hat, aber trotzdem überzeugt von vorne bis hinten. Gilt auch für den Slowenen Jakob Fack, der ja so ein bisschen so ein Einzelkämpfer ist aus seiner Nation. Fünfter im Sprint, siebter im Einzel, das sind auch wirklich für ihn sehr gute Leistungen. Und überraschend stark vielleicht, aber trotzdem nicht unerwähnt lassen wollen wir Sebastian Samuelsson. Zweiter im Sprint, sechster im Einzel, wirklich Top-Leistung gezeigt. Gerade der Sprinter wirklich richtig, richtig gut zusammen mit seinem schwedischen Landsmann dann auch aufs Podium gelaufen. Und wenn wir gerade bei den Schweden sind, müssen wir vor allen Dingen bei den Frauen die ganze schwedische Mannschaft aufzählen, die wirklich ja, überragend performt hat. Johanna Skottheim, dritte im Einzel, vierte im Sprint. Elvira Öberg, vierte im Einzel. Hanna Öberg, siebte im Einzel, den Sprint gewonnen. Lynn Persson, fünfte im Einzel, dann ein Sprint wie Elvira Öberg, zwar ein bisschen hinten dran, aber wenn man es schon sieht, allein im Einzel, vier Damen unter den ersten sieben. Das ist wirklich eine richtig, richtig starke Leistung und spricht dafür, dass die schwedische Mannschaft momentan oder zumindest in den ersten zwei Rennen, gute Leistung gezeigt hat. Also da hat man wirklich sich steigern können.
Und wer waren die Enttäuschungen? Von wem hättest du mehr erwartet, vielleicht auch aufgrund der Vorsaison?
Zum Beispiel Tiril Eckhoff. Ne? Letzte Saison war sie nah dran am Gewinn des Gesamtweltcups. Ja, jetzt nicht einen einzigen Weltcup-Punkt gesammelt in zwei Rennen. 67. im Einzel mit 7 Fehlern, 43. mit 3 Fehlern im Sprint, also wirklich unter ferner Liefen gewesen. Und ähnlich enttäuschend war die Italienerin Lisa Vitozzi. Jetzt mit Platz 84 im Einzel bei 6 Schießfehlern und 25. im Sprint mit 0 Fehlern. Da muss man sich schon Gedanken machen. Also gerade wenn sie mit 0 Fehlern durchkommt, Platz 25 ist eigentlich für ihre Ansprüche viel, viel zu wenig. Wenn wir uns die Herren angucken, da müssen wir leider über zwei ja, deutsche bzw. deutschsprachige Athleten unterhalten. Benedikt Doll, Platz 29 im Einzel mit 3 Schießfehlern und 32. im Sprint mit ebenfalls 3 Schießfehlern. Mehr erwartet habe ich von ihm, ist ganz klar, wurde schon von einigen gehandelt als ja, Geheimfavorit für den Gesamtweltcup. Mit solchen Leistungen ist er aber entsprechend diesen Erwarten nicht gerecht geworden. Und auch ein bisschen enttäuschend war der Österreicher Felix Leitner, die eigentliche Nummer 1 im österreichischen Team. Platz 64 im Einzel, Platz 49 im Sprint, insgesamt 8 Schießfehler. Das ist zu wenig für die Ansprüche, ja, die man an sich selber hat.
Und wie fällt dein Fazit aus Sicht der Deutschen aus?
Das fällt ziemlich durchwachsen aus. Also natürlich, wir haben Lichtblicke, da müssen wir auf jeden Fall Erik Lesser nennen, der ja, ja um seinen Weltcup-Platz noch gekämpft hat. Am Ende hat er ja die besten Leistungen im deutschen Team gezeigt. Platz 3 im Einzel mit einem einzigen Schießfehler. Damit hat keiner gerechnet, dass er in seinem ersten Rennen ja, so zurückkommt. Platz 9 noch im Sprint mit ebenfalls einem Schießfehler. Top-Leistung, hat schon die WM-Norm sicher. Der einzige Deutsche, der bisher das geschafft hat, beziehungsweise Arndt Pfeiffer hat es im zweiten Rennen geschafft, aber trotzdem von Anfang bis Ende wirklich Top-Leistung gezeigt und das macht auf jeden Fall Hoffnung. Bei den Frauen war die positive Überraschung mit Sicherheit Maren Hammerschmidt, war ja auch lange verletzt, ein bisschen raus aus dem Weltcup gewesen in den letzten zwei Jahren. Platz 12 im Einzel, Platz 9 im Sprint sind aber wirklich gute Leistungen, das müssen wir schon sagen. Im Sprint beste Deutsche gewesen mit 0 Schießfehlern und das macht mit Sicherheit Hoffnung. Klar, vielleicht kann sie noch ein bisschen steigern im Läuferischen, da muss ich noch ein bisschen ran, aber trotzdem, genau das ist es richtig. Die Schießfehler waren bei ihr eigentlich immer das Problem und dann nur mit einem Fehler aus zwei Rennen rauszugehen bei insgesamt 6 Schießeinheiten, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt nach vorne. Gute Leistungen waren von den anderen zwei Deutschen noch zu erwähnen. Arndt Pfeiffer, ich habe es gerade schon gesagt, Platz 7 im Sprint, Platz 17 im Einzel. War schon wirklich eine solide Konstante. Und Denis Hermann, Platz 2 im Einzel, mit einem Schießfehler nur knapp verloren gehabt gegen Dorothea Vira. 0,8 Sekunden haben mir gefehlt. Und das, obwohl Dorothea Vira 0 Fehler geschossen hat. Also fast eine Minute hat sie gut gemacht auf Dorothea Vira auf 20 Kilometer. Das ist schon eine starke Leistung. Dann aber am Sonntag im Sprint lief gar nicht zusammen. 3 Schießfehler, Platz 38. Das kann sie besser, das weiß sie auch und vielleicht hat sie da ein bisschen einfach ja, Tribut zollen müssen für diesen harten Kampf, den sie dort im Einzel gezeigt hat. Bisschen schade für sie, aber wird mit Sicherheit die deutsche Dame sein, die das Team anführt. Ja, und dann haben wir natürlich noch zahlreiche Enttäuschungen, ich habe es schon erwähnt, Benedikt Doll mit schwachen Leistungen, aber auch die anderen Deutschen haben nicht so überzeugen können. Roman Rees, Platz 28, Platz 35, ist in Ordnung, ist solide, hat sich ja auch den Platz erkämpfen können im deutschen Team. Enttäuschend war Johannes Kühn, Platz 40 nur im Einzel, also da habe ich mir viel mehr erwartet. Dann mit Platz 19 im Sprint ging schon wieder bergauf. Und wenn wir zu den Frauen mal gucken, Franziska Preuß, Platz 18 im Einzel, Platz 23 im Sprint, 5 Schießfehler. Sie war letzte Saison in den Top 10 im Gesamtweltcup und wollte vielleicht ein bisschen drauf schielen und ein bisschen angreifen, aber mit solchen Leistungen wird es entsprechend schwierig. Vanessa Hinz auch ein bisschen Enttäuschung, zweimal außerhalb der Top 30 gewesen, Platz 37, Platz 32. Das kann sie besser, das muss sie auch besser zeigen, zumal die Schießer eigentlich stirbt mit nur 3 Schießfehlern, muss es läuferisch auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben gehen.
Sebastian Mühlenhof mit der Analyse des Auftaktwochenendes der Biathleten in Kontiolahti. Sebastian ist Moderator des Talkathlon-Biathlon-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Unbedingt reinhören, unbedingt abonnieren.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Fechter Max Hartung. Während seine Sportart wegen Corona mit dem Weltcup aktuell ja pausieren muss, rief er mit seinem Kollegen Matthias Sabo die Demaskiert-Liga ins Leben. Das erste Event mit den 8 besten deutschen Säbelfechtern stieg in Düsseldorf, erfreute sich auf Twitch auch guter Einschaltquoten und war für Hartung nicht nur als Organisator, sondern auch sportlich erfolgreich. Er hat das Turnier nämlich gewonnen.
Flop des Tages sind die deutschen Kletterinnen, denn die haben es bei der Europameisterschaft in Moskau nicht geschafft, sich Tickets für die Olympischen Spiele zu ergattern. Damit fahren keine deutschen Frauen, sondern nur 2 deutsche Herren zur Olympiapremiere im nächsten Jahr. Alexander Megos und Jan Heuer nämlich.
Geburtstagskind des Tages.
Ein paar Jahre bevor eine gewisse Steffi Graf Mitte der 80er auf der Bildfläche des Tennissports erschien, war sie die Nummer 1 in Deutschland. Silvia Hanika, unser sportliches Geburtstagskind des Tages.
Sie wird heute 61 Jahre alt und wir erinnern an ihre 12-jährige Tenniskarriere, die sie im September 1983 bis auf Platz 5 in der Tennisweltrangliste geführt hat. 4 Turniersiege durfte sie in ihrer Laufbahn feiern.
Den größten und wichtigsten 1982 im New Yorker Madison Square Garden beim WTA Tour Championship, dem Masters nämlich, da hatte sie Martina Navratilova nach 3 Sätzen und Satzrückstand sogar besiegen können. 1:6 und 1:3 hatte Hanika schon zurückgelegen und Navratilova, das war ja immerhin damals die beste Spielerin der Welt.
Und Hanika gegen Navratilova eigentlich die Außenseiterin in diesem Spiel. Na klar, obwohl sie zum Beispiel 1981 in Seattle ein Turnier gewonnen hat und im gleichen Jahr auch bei den French Open das Finale erreicht hat. Aber der Sieg in New York, das war wirklich das Highlight in ihrer Karriere.
Doch trotz dieses Erfolgs war sie in Deutschland jetzt nicht sonderlich populär. Das lag zum einen daran, dass Hanika ihre Hochzeit vor dem Becker- und Graf-Boom hatte und zum anderen ja auch als schwierig, unangepasst galt, auch gegenüber Funktionären und Kolleginnen kein Blatt vor den Mund nahm. Sie war nicht unbedingt bei allen sehr beliebt.
Und auch ihr Verhältnis zur Presse galt als, sagen wir mal, eher angespannt. Sie galt als grantelig, ja, unnahbar und selbst zu ihrem Sport Tennis blieb sie irgendwie auf Distanz. Geliebt hat sie den Sport, mit dem sie insgesamt rund 2,5 Millionen D-Mark Preisgeld verdiente, nie. Und seit 1991 hörte sie dann psychisch ausgelaugt mit dem Tennis auf.
Heute führt sie nach eigener Aussage in München ein ruhiges Leben, spielt vor allem Golf. Das hat sie dem Spiegel mal vor ein paar Jahren in einem ihrer ganz, ganz seltenen Interviews verraten. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen 61. Geburtstag. Happy Birthday, Silvia Hanika.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 30. November 1872, da fand in einem Vorort von Glasgow das erste offizielle Länderspiel der Fußballgeschichte statt. Schottland spielte gegen England.
Ja, wer auch sonst, möchte man sagen. Und das bei typisch schottischem Herbstwetter über 3 Tage unaufhörlich fallenden Regen. Der Platz war komplett aufgeweicht und unter nach heutigem Ermessen eher merkwürdig anmutenden Bedingungen.
Ja, die Tore in Schottland, die hatten damals noch keine Latte. Stattdessen war ein breites Band zwischen dem oberen Ende des linken und des rechten Pfostens gespannt und dieses Band, das trafen die Schotten dann auch in der ersten Hälfte. Der Ball landete im Tor, der Schuss wurde jedoch als Lattentreffer gewertet, galt daher nicht.
Die Schotten bestimmten das Spiel, was auch daran lag, dass ihre Auswahl vor allem aus Spielern von Queen's Park bestand, also die waren einfach ganz gut eingespielt und auch in der Schlussphase des Matches brachten sie das Band zwischen den Toren nochmal zum Zappeln, aber wieder gab es keinen Treffer. Beide Teams trennten sich am Ende 0:0, obwohl es Zeitgenossen zufolge ein wirklich, wirklich gutes Match gewesen sein soll.
Das mag sein, aber wäre es nicht das erste offizielle Länderspiel der Fußballgeschichte gewesen, ich glaube, wir hätten nicht drüber gesprochen heute hier in der Sendung.
Stand jetzt aktuell.
Nazaré an der Atlantikküste von Portugal. Das ist ein Paradies für Wellenreiter, denn hier gibt es die höchsten Wellen weltweit, also zumindest die höchsten, an die sich auch Profi-Wellenreiter herantrauen. Die sogenannten Big Wave Surfer haben hier ihren Hotspot.
Und die haben den Namen nicht ohne Grund, denn die Wellen in Nazaré können mitunter mehr als 30 Meter hoch sein und das werden sie dann auch gerade im Winter. Und deshalb hat Big Wave Surfing in Nazaré auch Hochsaison, dann pilgern Surfer und Schaulustige dorthin.
Denn das Ganze ist ein unfassbares Spektakel, wenn sich die Wellen langsam auftürmen, immer höher und höher werden, ehe sie dann mit ohrenbetäubendem Getöse in sich zusammenbrechen.
Der deutschstämmige Nick von Rupp und Sebastian Steudner sind zwei dieser Big Wave Surfer. Zwei, die sich wirklich an die ganz großen Wellen herantrauen, muss man sagen. Und das machen sie aktuell gerade wieder. Und davon haben sich die Kollegen des Sportinformationsdienstes auch überzeugt. Sie haben mit den Jungs gesprochen und die haben von den Wellen dort nur so geschwärmt.
Also ich denke, ich habe die größten Wellen meines Lebens gesehen. Ich bin auf jeden Fall die größte Welle meines Lebens gesurft. Ich glaube, für alle Surfer, die dort an diesem Swell dabei waren, ist jeder die größten Wellen seines Lebens gesurft.
Ja, da waren definitiv sehr, sehr große Wellen. Aber es war also die Vorhersage und der Hype, der darum generiert wurde, war wesentlich größer, als dann die Wellen tatsächlich waren. Und wir haben hier in Nazaré schon wesentlich, wesentlich größere Wellen gesehen und auch gesurft. Aber es war ein extrem anspruchsvoller Tag.
Ja, und was ist das für ein Gefühl, wenn diese Welle kommt und man als Surfer da so mittendrin steht?
So all of a sudden you see a shadow coming after you. You know, you can see the shadow overtaking you. And that's obviously a very scary moment. You know, it means that you're very close to the extremest part of the wave. When you make it out, it's eine riesen Euphorie. Also, du hast eine der größten Wellen deines Lebens gesurft. Dein Team ist nebenbei, um dich abzuholen. Und es ist halt gibt's einen Moment, dass man feiert, ne? Man fühlt sich, you feel alive. The adrenaline is running through your veins.
Ja, und dieses Adrenalin, das macht einen ganz großen Teil dieser Faszination aus. Ein anderer Part ist natürlich auch der Zusammenhalt zwischen den Sportlern, denn der ist ziemlich groß, hat Nick von Rupp weiter erzählt. Und der ist auch nötig, denn Stürze sind natürlich an der Tagesordnung und angesichts der Wassermassen, die auf einen Sportler und einen Surfer da runterkrachen können und der extremen Kräfte, die da wirken, sind diese Wellen natürlich auch extrem gefährlich und da ist so ein Zusammenhalt natürlich sehr wichtig.
Everyone is responsible for everyone, you know, and at the end of the day, that creates a bond of a family, you know. When shit really hits the fan, everyone is ready to save everyone's life, regardless if best friends, worst enemy.
Ich hoffe, da im Hintergrund ist jetzt nichts passiert, so wie sich das gerade anhörte, aber
das war ein Einspieler von den Kollegen vom SID, genau.
Die Frage muss man sich stellen, aber warum türmen sich genau an diesem Ort die Wellen so extrem, fast schon Hochhaushöhe auf?
Ja, das liegt am Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Also wir können das ja mal ganz einfach versuchen zu erklären. Also ein paar hundert Meter vor der Küste, da liegt eine Tiefseeschlucht, der Nazaré Canyon. Der ist 170 Kilometer lang und 5000 Meter tief. Und diese Spalte spielt beim Entstehen der Wellen eine ziemlich entscheidende Rolle.
Der tiefen Unterschied nämlich zwischen Canyon und dem deutlich flacheren Festlandsockel an dieser Stelle verändert die Geschwindigkeit und die Richtung des Seegangs. Da wirken Kräfte, die immer größer werden und dafür sorgen, dass die Wellen an Kraft dann immer und immer weiter gewinnen.
Genau, und diese Strömung in Küstennähe kommen dann noch dazu und wenn dann Windrichtung und auch Windgeschwindigkeit passen, dann entstehen eben diese enormen Wellenwände von 20 Metern aufwärts, die bei den professionellen Surfern eben so beliebt sind. Also das ist schon wirklich faszinierendes Schauspiel, wenn man da Bilder mal gesehen hat. Wäre das was für dich?
Naja, also ich würde jetzt, also erstens mal kann ich es nicht, aber ich bin offen für Windsurfen, das habe ich mal gemacht und Skateboard fahren und so. Also was mit so Brettern zu tun hat auch hier Wakeboarden oder Snowboard fahren, alles gut. Ich würde sehr gerne so mal so eine Welle reiten. Hab das früher als Kind auch mal so gemacht, aber da warst du furchtloser. Heute in meinem Alter kann ich es, naja, sowieso körperlich nicht mehr, aber ich hätte auch nicht mehr den Mut. Du musst extrem tollkühn sein und dir das antun wollen, glaube ich. Und ich Ich würde mir einfach in die Hose machen. Wenn du einmal in Seenot geraten bist bei so einer Geschichte, würde ich nie mehr auf so ein Brett steigen. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, da musst du, also, nee, ich würde es nicht machen, um deine Frage zu beantworten. Nein.
Nee, ich auch nicht. Ich bin Küstenkind. Ich komme von der Nordseeküste, aber nee.
Oh, das sind also ja auch Wellen. Meterhohe Wellen, wenn
ja,
du mal.
Aber, ja, ne? Ja, Meter, ne?
Ich habe ja gesagt, Vergleich. Ein Meter hohe Wellen.
Genau. Das Wellenbad in St. Peter-Ording, das wäre sowas, das würde ich mir heutzutage auch noch zutrauen.
Ist top.
Da kann ich mit den Wellen noch umgehen. Oder Weißenhäuser Strand kann ich auch empfehlen. Also da geht das mit den Wellen auch noch. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist in meinem Alter auch nichts mehr. Meine Surfversuche endeten beim Italienurlaub vor ein paar Jahren beim Versuch, auf der Luftmatratze zu stehen. Es hat nicht funktioniert.
Ja, aber es ist wirklich unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar. Wenn du mal siehst, wenn wirklich so eine Welle über den Jungs einbricht und wie die dann durch die Luft fliegen, dass die auch nicht mal von so einem Surfbrett erschlagen werden. Also das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Also das ist unfassbar. Und dann kommen gleich die Jetski, die sie irgendwie retten und machen und tun. Und hätten sie dort diese Community nicht. Also ich weiß nicht so genau. Aber es ist die Frage, willst du dich ganz bewusst dieser Gefahr aussetzen? Die Jungs sagen ja. Gibt auch unvergleichlich tolle Bilder. Also wenn sowas funktioniert, sieht es ja toll aus, wenn du aus der Pipe rausfährst. Aber der Preis ist hoch.
Definitiv. Ah, das sind Könner. Das sind gute Jungs und vor allen Dingen auch coole Typen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Und den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Das hier solltet ihr darüber wissen.
Ja, heute ist ganz viel Fußball. Zweite Bundesliga, VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf zum Beispiel. Oder auch in England wird gespielt Leicester City gegen Fulham und West Ham gegen Aston Villa.
Serie A spielt auch, der 9. Spieltag. Genua und Parma Calcio spielen gegeneinander. Dann haben wir noch den FC Turin gegen Sampdoria Genua.
Ja, und Betis Sevilla gegen Eibar in der Primera Division vom 11. Spieltag gibt's natürlich auch noch. Und Handball wird auch noch gespielt, oder?
Ja, in der European League im Handball, Tatamania empfängt die Rhein-Neckar-Löwen. Das sozusagen das, was aus deutscher Sicht noch interessant ist.
Mal gucken, was denn da so abgeht. Eventuell wird eines dieser Spiele, eines dieser Events von heute dann auch morgen Thema bei uns sein, das Tagesgespräch bestimmen und damit werden wir dann auch wieder drüber sprechen.
Muss ich morgen früh wieder früh aufstehen?
Ja, selbstverständlich.
7:07 wieder mit dir?
Natürlich,
hier?
Da müssen wir fertig sein.
Ja, dann machen wir das so, oder? Also 7:07 sind wir morgen früh wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne auch eine Kritik, gebt uns Sterne bei iTunes, wenn ihr das wollt und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr, also sicher auch was für euch mit dabei. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und jetzt gehe ich surfen.
Und ich gehe vorschlafen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.